Werbung.
So, einmal die Ohren gespitzt. Wie ihr alle wisst, sind Happy und ich der SPT liebevoll verbunden. Und damit ihr in Zukunft auch die Möglichkeit habt, der SPT liebevoll verbunden zu sein, haben wir meinem Office angerufen, uns den Olli geschnappt und einen kleinen Deal ausgehandelt. Bis Ende des Jahres könnt ihr mit dem Code NMB7 auf jeden Kurs bei der SPT 7% sparen. Sportphysio, Medical Athletic Coach, Ernährung mit Tom Fox oder für die Einfühlsamen unter euch Osteopathie im Sport. Kein anderer wie die SPT Education steht für die Verbindung aus Sportphysiotherapie und Sportwissenschaften. Getreu dem Motto Evidence-Based Best Practice. Also, Rechner aufgeklappt, spt-education.de eingegeben, euren Lieblingskurs ausgesucht und mit NMB7 nicht nur ein kleines bisschen Geld gespart, sondern mit Glück auch Happy und mich in Zukunft live erleben. Und jetzt viel Spaß mit unserer Folge.
Werbung Ende.
So, herzlich willkommen. Season 3, Episode Nummer 8, No More Bull, zu einer ganz besonderen Folge. Joining Forces, würde es man im Englischen sagen, denn neben dem altbewährten Happy haben wir einen besonderen Gast zum Rückspiel eingeladen, endlich da, nachdem wir das so ein bisschen mit den Termin verkackt haben. Damien Seid, Host des legendären Kraftraum-Podcasts, nebenbei auch noch Sportwissenschaftler und The Brain from Stuttgart. Ich freue mich auf eine mega Folge, weiß ich jetzt schon, dass das wird. Wir veröffentlichen das sowohl bei Damien als auch bei uns und ich würde einfach sagen, die erste Hälfte von dem Podcast hört ihr bei uns, die zweite Hälfte hört ihr beim Damien, dann ist das fair und gerecht. Und Damien, herzlich willkommen, schön, dass du bei uns mal zu Gast bist.
Ja, vielen, vielen Dank, auch wenn es an sich jetzt nicht anders aussieht, weil ich hocke trotzdem nur bei mir im Kraftraum.
Ja, und wir benutzen auch Damiens Software, hier der Happy und ich sind ja sonst immer so Zoom One-Take-Wonders und jetzt sitzen wir bei
Kassette
und mussten unsere Mikrofone einstellen und dank dem Damien weiß ich, dass ich mein Audio-MIDI-Setup am Rechner sogar verändern kann. Ganz neue Welten. Also wenn diese Folge in ungewohnt guter Klangqualität um die Ecke kommt, dann liegt das am Damien. Danke schon mal dafür,
Podcast, Damien. Machen das Podcast-Hören in Deutschland einfach angenehmer. Alle Podcasts. Dann profitiert jeder davon. Da sind wir noch so ein paar Podcast-Kanäle hier in Deutschland, die echt von besserem Klang profitieren könnten. Weil manche kann man echt nicht anhören, wenn die so schlecht sind.
Ich glaube, alle außer deiner könnten, oder zumindest alle, an denen ich vorbeigekommen bin. Dünn und schwach, ganz liebe Grüße nach Köln. Die haben mittlerweile auch ein Studio, da klingt das mittlerweile auch sehr vernünftig.
Habe ich noch nicht gehört. Muss mal reinhören.
Die Physio versus Powerlifter Welt brennt gerade seit der letzten Folge. man merkt, dass Paulina fertig ist mit Schwangerschaft. Die ist jetzt wieder im Ringmodus und hat da den einen oder anderen herausgefordert. Auf jeden Fall ist mein Instagram heute explodiert. Köln versus Flensburg. Ich weiß noch nicht so, auf welcher Seite ich stehe als Schleswig-Holsteiner. Aber
Moment, ist mittlerweile schon wieder ein alter Schuh, das Internet ist so schnell, schon längst geklärt und bei mir war das, glaube ich, gestern oder vorgestern, heute sehe ich schon gar nichts mehr davon.
Na, komm mal, also die Olli Pocher Nummer hat ja auch so 3-4 Tage, it's slapping season, würde ich sagen.
Ja, stimmt, ja.
Take my wife's name out of your motherfucking mouth.
Aber da muss man schon sagen, erschreckend, oder? Wie die das einfach alle so akzeptiert haben, dass er das gemacht hat und teilweise so gelacht und nichts Besonderes irgendwie und den einfach danach dann noch weiter auf die Bühne gelassen und so weiter. Das ist schon eigentlich ein bisschen erschreckend so.
Ja, also das auch. Ich fand fast Boxen noch krasser, als der Pocher kassiert hat.
Also ja, jetzt scheinbar mit den Ohrenproblemen.
Ne? Wie steif sitzt der Daumen daneben mit
ja.
Dann können wir jetzt auch weitermachen. Also das fand ich fast noch krasser. Den Pocher finde ich einen Unsympathen vor dem Herrn. Nichtsdestotrotz finde ich, kann man mal kurz aufstehen, wenn neben dir dem Typen aus dem Nichts eine geschallert wird und mal sich kurz dazwischen stellen und sagen, ey, warte mal.
Ja.
Und nicht einfach nicht einfach wegducken. Und,
aber das ist halt dieses typische Bystander-Effekt. Da waren so viele Menschen, also wird schon jemand anderes was machen. Das ist immer so traurig, aber wahr. Aber gut.
So, lass uns die ungewohnte gute Qualität unseres Podcasts nicht mit so Clowns wie Pocher und Will Smith vergeuden, sondern es gibt ja auch einen Grund, warum wir dich eingeladen haben. Die Leute, die uns länger schon hören, wissen, dass wir immer so ein bisschen zwischen der Physio-Welt und der sportwissenschaftlichen Welt hin und her pendeln. Und der Happy hat mal wieder gedickt und hat ein sehr, sehr schönes Paper ausgegraben von dem Zachary Meng. Transfer between lifts increases strength in untrained exercises. Was so ein bisschen sich mit der Frage beschäftigt, gibt es die eine Kraftübung, mit der ich am Ende schneller renne oder schneller springe oder besser um die Ecke komme? Und da haben wir uns gedacht, Damien und Happy, zwei Sportwissenschaftler, die auf jeden Fall wissen, wovon sie reden, und haben dann festgestellt, wir sind schnell vom Hundertste ins Tausendste gekommen, oder?
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was ja auch noch ein Thema sein wird, ist eben das bilaterale Defizit, was man natürlich auch nochmal kurz erklären müssten vorher. Und da gibt es auch von Nijem, ich weiß nicht genau, wie man den nennt, und Galpin ein ganz cooles Paper. Ich gucke gerade nach dem Datum. Ich steht hier natürlich nicht dabei. Ach, doch, 2014. Weil bilaterales Defizit, für die, die es noch gar nie gehört haben, ist so dieses, wenn ich die Kraft mit einem Bein, also mit beiden Beinen einzeln teste, in der Beinpresse zum Beispiel, also linkes Bein drückt so viel, wie es geht, rechtes Bein drückt so viel, wie es geht, und mit beiden Beinen gleichzeitig drücken wir so viel, wie es geht, dann ist bei den meisten Menschen, auch bei den Untrainierten, meistens so, dass die halt, wenn man die einzelnen Beine zusammenrechnet, ist man stärker als beidbeinig. Und das ist so eine, hat jeder schon mal gehört, der irgendwie Physio ist oder halt irgendwie Sportwissenschaft oder sowas, und da wird meistens auch gar nicht viel mehr drüber gesprochen so, aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Und selbst da gibt es dann schon wieder so diesen Effekt von Spezifik, von diesem Set Principle, also diese spezifische Anpassung an die gegebenen Belastungen. Und zum Beispiel sind halt Radfahrer, haben ein größeres bilaterales Defizit, weil sie halt die Kraft immer einbeinig generieren, als zum Beispiel Gewichtheber oder Ruderer. Bei denen ist es teilweise sogar gar nicht existent in krassen Fällen. Das heißt, die können halt mit beiden Beinen genauso viel Kraft generieren oder teilweise sogar vielleicht ein bisschen mehr, als wenn sie es einbeinig machen und man es dann addiert. Liegt wahrscheinlich einfach am Training, also spezifische Anpassungen an das, was sie halt machen. Wenn du halt immer nur beidbeinig Kraft aufbringen musst, dann wirst du das auch verbessern. Wenn du es halt immer nur einbeinig machst, wirst du wahrscheinlich das eher verbessern und das andere kannst du dann vielleicht auch gar nicht. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr schon mal an so einem Isomet oder sowas irgendwie Krafttests gemacht habt, gerade so Beinstrecker, Beinbeuger, mit Leichtathleten vor allem, mit Sprintern. Dann siehst du halt richtig krass, wenn die am Beinstrecker, Beinbeuger sind und das einbeinig machen und dann wechselt man ja mal ab zwischen Streckung und Beugung. Das heißt, du machst ja dann Strecker, Beuger, die Bewegung halt durchgehend, dass das andere Bein einfach die Gegenbewegung macht bei denen. Also ganz extrem. Das heißt, wenn die mit links in die Beugung arbeiten müssen, dann strecken sie automatisch das rechte Bein. Und wenn sie mit links in die Streckung arbeiten müssen, dann beugen sie das rechte Bein wieder. Weil es halt einfach so beim Laufen natürlich genau das gleiche Prinzip im Endeffekt ist. Also das eine geht in die Streckung, das andere geht in die Beugung rein. Und deswegen glaube ich auch, selbst bilaterales Defizit ist gar nicht so klar, wie man es halt meistens so in der Ausbildung so mal schnell halt nebenbei so gehört hat. Genau.
Du meinst, jetzt ist beim Happy Grün.
Ja, wir müssen halt noch so ein bisschen. Ja, dann kann ich auch mal was sagen. Du
darfst auch mal was sagen.
nein. Also, ja, vielen Dank für das Intro erstmal und auch schon mal für die Erklärung vom bilateralen Defizit. Und da müssen wir halt auch noch mal so ein bisschen gucken. Was sollen wir am Ende auf den Platz leisten? Ne? Also was ist die Spezifik auf dem Platz und was ist denn überhaupt, was wollen wir denn überhaupt im bilateralen Defizit trainieren? Also wir können Kraftleistung trainieren, das ist das, was Damien gerade gesagt hat. Wir haben natürlich aber auch plyometrische Leistung, also Sprungkraft, Schnellkraftleistung. Und da gibt es schon gewisse Unterschiede. Und die Frage dahinter, die wir heute versuchen so ein bisschen zu beantworten, ist ja, was ist denn nun? Also wenn wir jetzt einbeinig trainieren, hat das jetzt eine Leistungsreserve, die wir frei machen oder nicht? Und was hat das am Ende dann natürlich für eine Konsequenz im Training? Also die Basis ist klar, ne? Wir wissen, dass wir mit einem Bein mehr leisten können, wenn wir eine Kraftleistung stattfinden lassen, also eine reine Kraftmessung. Da gibt es auf jeden Fall ein Defizit. Das ist allerdings ein bisschen unterschiedlich von Sportart zu Sportart. Das mag zum Beispiel in der Lateralität liegen. Also das bedeutet, dass der Radfahrer grundsätzlich einbeinig arbeitet. Es kann vielleicht allerdings auch ein bisschen daran liegen, dass der Gewichtheber natürlich vor allen Dingen sehr IK-lastig trainiert, also in der Lage ist, sehr gut seine IK-Leistungsfähigkeit auf einem Bein generell rauszuhauen. Und das geht vielleicht bei dem Radfahrer nicht ganz so gut. Für mich ist die Tendenz mehr in der Lateralität, also dass es wirklich eine einbeinige Sportart ist, denn bei Sprintern ist das ähnlich. Und Sprinten ist ja weitestgehend einbeinig, die wenigsten hopsen bis die 100 Meter. Und dann müssen wir uns halt überlegen, ja gut, wenn da ein Kraftunterschied da ist oder auch teilweise nicht, wie sieht das denn dann mit Sprüngen aus? Und da haben wir uns ein paar Studien zu angeguckt und haben die mal durchforstet. Und also die typische sportwissenschaftliche Antwort, ne? Es kommt drauf an.
Was ist so eigentlich auch der Slogan des Kraftraum-Podcasts ist, weil es ist immer mein Ausweg. Es reicht natürlich nicht zu sagen, es kommt drauf an, sondern wir müssen dann auch erklären, woraus es ankommt.
Richtig.
Beim bilateralen Defizit ist wahrscheinlich so der wichtigste Faktor, dieser neuronale Output. Und also selbst wenn du mal so in die reine Motorik reingehst, dann ist es natürlich immer, also selbst wenn man das ganz einfach betrachtet, wenn man nur sich auf ein Bein konzentrieren muss, kann man wahrscheinlich halt mehr neuronale Leistung einfach da reinbringen, als wenn man es in beide gleichzeitig machen muss. Und wir wissen ja auch, dass die Ansteuerung halt wirklich auf den Hirnhälften getrennt ist. Also das in der Psychologie früher war über dieses klassische rechte Hälfte irgendwie Logik, die linke irgendwie kreativ und was weiß ich was. Ist mittlerweile schon längst überholt, man weiß, es ist relativer Schwachsinn, aber wo die Hälften klar getrennt sind, ist halt eben in der Motorik und in der Wahrnehmung. Das heißt, rechte Gehirnhälfte innerviert das linke Bein, linke Gehirnhälfte innerviert das rechte Bein. Und da geht wahrscheinlich halt vielleicht auch ein bisschen Leistung verloren, wenn man sowas halt nicht auch trainiert, dass man wirklich immer beidbeinig halt arbeitet. Und dann ist halt eben die Frage, genau, wenn wir jetzt mal nur von Transfer sprechen, weil das Paper heißt ja Transfer Between Lifts und da denke ich natürlich immer gleich mit meinem Powerlifting-Hintergrund, ja, im Kraftraum. Also wenn ich zum Beispiel Frontkniebeugen oder Kreuzheben oder Beinpresse mache, wie geht es dann auf meine Lower-Kniebeuge über? Und da diskutieren ja auch viele Powerlifter, gerade mit den Assistenzübungen und so weiter, immer sehr, sehr gerne. Und ich glaube, die verlieren sich da in Details, weil wenn man nur in diesem reinen Krafttrainingsbereich mit diesen Grundübungen schaut, ist es wahrscheinlich relativ easy, wie da Transfer stattfinden kann. Wo es aber wahrscheinlich deutlich komplexer und schwieriger wird, wirklich Transfer erstmal herzustellen und auch oder auch zu sagen, haben wir da überhaupt einen Transfer, ist dann, wenn wir halt außerhalb vom Kraftraum uns bewegen und eben uns auf Sprungleistung, Sprintleistung und irgendwelche anderen komplexen Bewegungen uns dann mal fokussieren, weil eine Frontkniebeuge und eine Lowback-Kniebeuge ist einfach schon mal generell so ähnlich, dass wir da rein von dem Bewegungsmuster ausgehen können, da wird höchstwahrscheinlich ein Transfer stattfinden. Das ist so ähnlich, da sind die Unterschiede relativ gering. Wenn wir uns aber einen 100-Meter-Sprint angucken, dann müssen wir erstmal schon unterteilen zwischen halt die Startphase und auch die Höchstgeschwindigkeitsphase. Selbst da ist es schon mal ein großer Unterschied. Machen wir zum Beispiel ein Training, ein Sprungtraining mit Ausholbewegung, also ein Counter-Movement-Jump oder machen wir Squat-Jumps und die werden sich sogar auch schon wieder unterschiedlich dann auf diesen 100-Meter-Sprint transferieren, wenn überhaupt. Weil wir wissen halt, in der Startphase ist was ganz anderes gefragt wie in der Höchstgeschwindigkeitsphase. Und wenn wir dann eben gucken, okay, Frontkniebeuge oder Lowback-Kniebeuge, es ist dann auch schon wieder das falsche Thema, aber es geht gar nicht darum, ob dann eine Lowback-Kniebeuge besser wäre oder eine Highback-Kniebeuge oder eine Frontkniebeuge. Oder was früher mal das Thema war, ist Kreuzheben besser für einen Sprinter oder ist eine Kniebeuge besser für einen Sprinter? Sondern was wir dann eher gucken müssen, ist halt überhaupt allgemeines Krafttraining überhaupt sinnvoll für einen Sprinter? Können wir von einem normalen, klassischen Krafttraining überhaupt einen Transfer erwarten? Oder müssen wir eben spezifischer, und jetzt ist mir die Frage, was ist da spezifischer? Und da kommen wir dann eigentlich auch schon in den Bereich so, okay, wie können wir überhaupt Transfer herstellen? Und da gibt es ja auch wieder verschiedene Theorien. Also wir haben einmal hier Verkoschanski und Bondarchuk mit Dynamic Correspondence, dann haben wir aber auch Bosch, der dann eher diesen kognitiven Anspruch hat. Und dann hast du noch Isurin, der das auch nochmal alles irgendwie so ein bisschen unterschieden hat zwischen rein koordinativ und rein strukturell. Und dann ist eben die Frage, was kann man da machen? Und was kann da überhaupt funktionieren? Und ich gucke gerade nochmal, wir haben da ein Paper von Brearley und Bishop von 2019. Das heißt Transfer of Training, How Specific Should We Be? Und die gehen halt eben diese verschiedenen Konzepte erstmal durch und gucken, wie ist die Forschungslage in den Bereichen. Und da wird es relativ interessant, weil in allen Bereichen sieht es eigentlich so aus, es kommt erstmal halt drauf an, was in den Studien gemacht wurde. Und da kommt schon die größte Schwäche der Forschung, die wir einfach haben in dem Bereich ist, auch wenn wir später jetzt so uns einbeiniges Training und beidbeiniges Training gerade im Sprungbereich zum Beispiel angucken, ist, dass die Probanden halt oftmals, also gerade wenn wir uns einbeinige Plyometrics und beidbeinige Plyometrics angucken, dann haben wir richtig viele Studien mit jugendlichen Fußballern,
ja,
die halt im Leben noch nie Krafttraining gemacht haben.
Ja, jugendlich
und die
ist,
halt sehr, sehr schwach sind.
Ja, und jugendlich ist noch schön gesagt, also Kinder, 10, 11,
ja,
ja, mit 2 Jahre Trainingserfahrung, das waren so 2, 3 Studien da drin, ja.
Und dann ist halt eben die Frage, weil wenn da zum Beispiel rauskommt, was in einigen Fällen dann auch passiert, dass einbeinige Sprünge, die für die besser waren als die beidbeinigen Sprünge auf die Leistung dann, warum könnte das überhaupt sein? Ist es, weil einbeinige Sprünge einfach generell besser sind als beidbeinige für Fußballer? Oder liegt es vielleicht daran, dass wir bei den einbeinigen Sprüngen, wo ich dann gleich dran denke, da haben wir erstmal die Lasten oder die Kräfte, die wirken, sind erstmal höher, weil wir halt nur auf einem Bein landen als auf beiden Beinen. Und auch die Kraft, die wir entwickeln müssen, ist deutlich höher. Das heißt, die Geschwindigkeiten sind erstmal auch langsamer, die Bodenkontaktzeiten sind deutlich länger. Also wir gehen da theoretisch auf diesem Kraftgeschwindigkeitsprofil schon mehr Richtung Kraft und vielleicht halt eben auch dadurch einfach schon mehr in den Bereich von allgemeines Krafttraining, kannst du natürlich nicht nennen, aber wir sind halt eher in dem Bereich, wo wir sagen, okay, dann können die vielleicht dadurch auch sogar ein bisschen Kraft aufbauen, was in deren Fall wahrscheinlich halt eine gute Grundlage erstmal ist. Und wir wissen es ja auch, also generell allgemeines Krafttraining ist meistens halt für totale Anfänger sehr gut als Grundlage. Also einfach um halt, das wissen wir auch aus der Forschung wieder, wir wissen, dass zum Beispiel stärkere Athleten besser von so Powertraining, Schnelligkeitstraining und Plyometrics, also mehr davon profitieren als schwache Athleten oder untrainierte Athleten. Auch wenn das Training trotzdem noch einen Effekt hat bei den Schwächeren, aber halt eben sehr starke Athleten, die sowas noch nie trainiert haben, profitieren deutlich mehr davon als eben schwächere Athleten. Und da kommt bei mir eben die Frage auf, woran könnte es liegen, dass halt die Fußballer, wenn sie halt einbeinige Sprünge machen, diese ganzen Kinder oder Jugendlichen, dann vielleicht halt eben besser im Antritt zum Beispiel werden oder auch bei Richtungswechseln, liegt es eben an den höheren Kräften, die halt auf diesem Einbeinern wirken, als wenn sie es beidbeinig machen. Weil sie halt dann erstmal mit diesen höheren Kräften, die wahrscheinlich auch in dem Sport dann auch wirken, halt besser umgehen können. Also sind die wahrscheinlich dann halt eher an der Sportart dran, als wenn sie halt beidbeinig Sprünge machen und die Kräfte einfach nicht hoch genug sind vielleicht.
Das sehe ich genauso. Also tatsächlich, ich würde genau das sagen, dass du einfach, wenn es um Richtungswechsel geht, wenn es um Laufen geht oder vor allen Dingen der Antritt, da sind sehr hohe maximale Kräfte gefordert und das unilateral. Ja. Und das kannst du halt beidbeinig, kriegst du das so nicht hin. Man könnte jetzt sich überlegen, wie sieht das aus, wenn du so Multiple Hops machst vielleicht oder vielleicht bei Drop Jumps, wo du aus größeren Höhen fällst. Da könnte ich mir noch vorstellen, das irgendwie zu simulieren. Aber dann hast du das Problem, dass der Oberkörper dann irgendwann anfängt zu kollabieren. Also du hast halt ein schönes Verhältnis von maximaler Kraft, die du dann wirklich aus der Arbeitsmuskulatur rausholen musst. Und das ist dann auf einem Bein mit im Vergleich zu relativ wenig Belastung für den Rest, also für den Rumpf. Und ich glaube, dass das dann tatsächlich der Vorteil ist. Also genauso wie du sagst, man ist sehr gut in der Lage, einen höheren Power-Output dann unilateral rauszuhauen, als wenn du das mit beiden Beinen machst, weil da häufig dann der Flaschenhals, wenn du es zu Ende denkst und sagst, okay, wir wollen höheren Power-Output haben auf der Extremität, ja, dann müssen wir Drop-Jumps machen und die müssen aus einer höheren Höhe kommen und dann macht das der Rest des Systems das einfach nicht mit. Und deswegen glaube ich, dass das genau eben die Erklärung dafür ist. Und dann auch vor allen Dingen im Bereich der Richtungswechsel dann auch mal nochmal einschlägt. Wobei man da immer gucken muss, das ist auch schwierig in den Studien. Die testen halt alle irgendwie unterschiedlich. Ne? Der eine testet auf 10 Meter, der nächste auf 15, der nächste macht einen T-Drill, der nächste macht den 15-5. Da ist die Studienlage halt leider noch ein bisschen dünn. Aber vielleicht auch da so als kleiner Funfact, so dieses bilaterale Defizit, das wissen wir nicht seit 100 Jahren. Das ist relativ neu. Relativ. Ja. Ich glaube, in den 90ern oder so kam das erste Mal so ein bisschen größer auf, wenn überhaupt. Von daher, das ist sportwissenschaftlich gesehen noch relativ neuer, heißer Scheiß.
So, ihr beiden, wenn ihr ja wahrscheinlich gerade erst so warm lauft, ne, rauchen ja jetzt schon den Physios irgendwie die Köpfe. Und wir versuchen das nochmal so ein bisschen einzuzäunen. Also der erste Teil, wo wir waren, haben wir einfach mal gesagt, wenn wir uns das innerhalb von einem Krafttraining-Szenario angucken, ist das eigentlich zu vernachlässigen. Ja, also ich glaube, in dem Paper, der schönste Fun-Fact war, dass die Kettlebell Swing Group, die da, wie lange ging das Programm, die haben 4 Wochen nur Kettlebell Swings gemacht und trotzdem sind sie in ihren One-Iron Deadlift besser geworden. So, und das ist ja, dass wir sagen können, okay, innerhalb von so einem Krafttrainings-Szenario widersprecht mir da gerne und da würde ich so mal alles, was sich zwischen CrossFit, Gewichtheben, Powerlifting bewegt, ist diese Frage nach dem ein Accessory, ist es wichtig, dass ich dann mein Bulgarian Split Squat Rear Foot Elevated oder Front Foot Elevated mache, dass die so ein bisschen zu vernachlässigen ist. Weil wir einfach aufgrund der Ähnlichkeit der Bewegung vielerlei Überträge haben.
Ja, könnte man ich schon das so sagen, stehen lassen.
Ja.
Das mit diesem Fun-Fact mit dem Kettlebell-Swing und dem Kreuzheben verbessern, wenn man da dann reinschaut und halt sieht, was für Leistung, also was für Kraftleistung die dann nur haben, dann sind die halt auf einem relativ schlechten Niveau, was das Kreuzheben angeht. Und da kann man natürlich noch erwarten, okay, der kann halt machen, also kann er fast machen, was er will. Und wenn du halt eine komplett untrainierte, unfitte Person nimmst, du kannst die halt Fahrrad fahren lassen und die wird trotzdem ihre Kniebeuge dadurch verbessern, die ersten paar Male so und wird ein bisschen mehr in der Kniebeuge schaffen, aber irgendwann reicht das natürlich auch nicht mehr und das kann man sich auch ganz gut wie so eine Pyramide vielleicht vorstellen oder andersrum halt einen Trichter. Und wenn du halt komplett untrainiert bist, bist du ganz, ganz unten an der Pyramide und hast ein ganz, ganz breit gefächertes Arsenal an Methoden, die du nutzen kannst, um halt besser zu werden erstmal. Und dann geht's halt, kommst du weiter nach oben und dann spitzt es immer mehr zu. Wenn du am Schluss irgendwann mal ganz, ganz, ganz oben an der Spitze bist und dann bist du halt in so einem Bereich, da kommen die meisten, auch die jetzt hier zuhören, kommen da auch gar nie hin. Das heißt, die brauchen sich da auch gar nicht so extrem verrückt zu machen, eben wegen dieser einen perfekten Übung, um halt noch die kleine Schwäche hier auszubessern oder sowas. Aber dann kommst du halt in so einen Bereich, wo du halt ganz, ganz genau die richtigen Sachen machen musst, um dich dann in einem ganz bestimmten Bereich nochmal zu verbessern. Also nehmen wir halt mal einen Top-Sprinter und ein Top-Sprinter ist in der Regel sehr, sehr stark. Der ist in der Regel schon sehr, sehr, sehr stark und der braucht dann am Schluss noch eine ganz, ganz bestimmte Art von Kraft vielleicht oder eine ganz bestimmte Art von Schnelligkeit oder eine ganz bestimmte Art von einer strukturellen Anpassung, sei es Sehnengewebe oder sonst irgendwas oder Faszikellänge der Muskel oder sowas. Und die muss er halt durch eine ganz bestimmte Trainingsmethode, und es geht meist gar nicht um die Übung, es geht ja um die Trainingsmethoden. Und da verlieren sich, glaube ich, auch wieder voll viele. Die gucken immer nach einer Übung, aber gucken gar nicht nach mit welcher Methode sie trainieren. Also welche Wiederholungszahl haben, welche Belastung haben wir, welche Belastungsdauer und so weiter haben wir. Die sind viel, viel wichtiger meistens als die Übung. Weil du kannst halt einen Powerlifter von mir aus nehmen und lässt den halt komplett die Wettkampfübung machen, wie er sie halt auch im Wettkampf macht, aber lässt ihn auf 20 Wiederholungen trainieren. Das heißt, der macht halt die perfekten Übungen, aber macht halt das falsche Training dafür. Und nimmst aber einen anderen Powerlifter, den lässt du von mir aus mit der Safety Squat Bar Knie beugen und lässt ihn von mir aus Engbankdrücken machen und mit der Trap Bar Kreuzheben, aber machst halt ein spezifisches Powerlifting Training mit wenig Wiederholung oder halt auch mit sinkendem Umfang und steigender Intensität und so weiter. Und wird beim Wettkampf wird er wahrscheinlich besser abschneiden können als der andere. Und da ist eben auch, was zum Beispiel Bosch dann sagt, wenn es um Transfer geht, ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist Intention. Und das ist halt eben auch so ein Punkt, den merkst du selbst, wenn du länger mal zum Beispiel im Kraftraum nicht ganz so schwer Kniebeugen oder Kreuzheben gemacht hast. Kniebeugen ist eigentlich das beste Beispiel. Und dann auf einmal fängst du wieder an, richtig schwere Gewichte zu nehmen, wo du wenig Wiederholung schaffst. Dann ist es oftmals gar nicht das Ding, dass du von der Kraft her vielleicht gar nicht mehr hochkommen würdest, aber das Gefühl, dass dein Kopf platzt und dass du zusammengepresst wirst, zusammengedrückt wirst. Also das ist dann das Ungewohnte und dann halt eben in dem richtigen Moment dann Vollgas zu geben, also die Intention dahinter, die muss halt auch da sein. Und wenn du bei einer reinen Krafttraining, halt bei einer Übung genauso dann versuchen kannst, maximal kraftvoll aufzustehen, dann kann halt eben eine Frontkniebeuge auch passend für einen Powerlifter sein. Und dann kann halt eben irgendwie ein unspezifischer Sprung vielleicht für irgendeinen Sportler trotzdem auch passend sein, weil er halt trotzdem maximal einfach hochspringt und halt diese Triple Extension hat und halt einfach die Intention dahinter halt die gleiche ist, wie die er in der Sportart später dann auch braucht. Auch wenn die Bewegung vielleicht minimal anders ist. Ja, oder auch teilweise komplett anders. Und da kann halt eben bei einem Anfänger ein Kettlebell-Swing mit einer 8 Kilo Kettlebell halt ausreichen sein, dass ein Kreuzheben schwerer wird, weil er halt maximal kraftvoll und explosiv die Hüfte halt streckt. Und das Bewegungsmuster vielleicht irgendwo einigermaßen ähnlich von außen aussieht.
Hart verwandt war, ne? Ja, um das vielleicht nochmal der Vollständigkeit halber, also der durchschnittliche One-RM war 165.
Nach dem Training, Training also, 170, glaube ich.
Genau, ne? Also von 165 zu 173 wurde das gesteigert. Genau.
Pounds
das sind,
oder Kilo?
Kilo.
Kilo.
Hm, Kilo. Also Pounds wäre noch schlimmer gewesen.
Mit genau, erwachsenen Männern.
Ich glaube, es waren. Ach nee, meine Fußballer heben gar nicht so viel. Meine Zweitliga-Handballer vielleicht.
Ja, aber wenn da halt dann steht, die haben, glaube ich, was waren es, 2 Jahre irgendwie Erfahrung mindestens oder mindestens ein Jahr davor schon regelmäßig trainiert und so weiter. Das sind halt, wenn jetzt ein Powerlifter zuhört, das sind halt Zahlen, der denkt halt, ja, also.
Das ist ein Warm-up.
So, das machst du halt schnell. Wenn du es drauf anlegst, dann kriegst du diese Zahlen relativ schnell halt oftmals hin. Ja.
Aber also das würde mich da noch zu der zweiten Frage bringen, weil ich das Bild von der Pyramide eigentlich sehr schön fand, dass du unten so eine sehr breite Basis hast, wo du einfach ganz viel von deinen Newbie- oder Rookie-Gains, wie auch immer du sie da benennen möchtest, profitierst. Wo würdest du denn den Cut-off machen oder was wären für dich Merkmale, an denen du sehen könntest, okay, jetzt habe ich hier einen Athleten oder eine Athletin, wo es spezifischer werden muss? Also wo dann plötzlich die Auswahl der Methode, Periodisierung, wie lange lasse ich das laufen, wann habe ich meine gesenkte Woche, wo fängt sowas plötzlich an? Was wären da für dich Parameter, wo du sagen würdest, okay, jetzt hast du ein Niveau erreicht, wo wir sauberer oder spezifischer arbeiten müssen?
Das ist natürlich richtig schwer zu beantworten. Ich meine, man könnte natürlich so diesen Marker wieder nehmen aus der Forschung, den man oftmals auch hat mit diesem zweifachen Körpergewicht, Kniebeuge zum Beispiel. Aber wir haben halt auch Top-Sportler, die das halt gar nicht können und trotzdem halt Top-Sportler in ihrer Sportart sind. Das heißt, das nur in so einer Leistung festzumachen, ist natürlich auch wieder schwer. Ein Ansatz wäre zum Beispiel, dass man so, vielleicht nennt man es mal, integratives Testen macht. Also wenn du zum Beispiel so ein paar Markerübungen für dich hast, wo du weißt, die sind sehr, sehr wichtig für meine Sportart jetzt. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, Nico Kappel, Kugelstoßer, den ich trainiere. Das machen wir jetzt mit ihm seit einigen Monaten, dass wir jedes Training macht er am Anfang 3 Counter-Movement-Jumps, weil die sind, da ist so gut wie keine Technik dabei. Das heißt, er springt einfach maximal, er kann das auch. Das heißt, der Sprung ist an sich immer der gleiche. Er springt einfach so hoch, wie er kann, 3-mal. Wir messen das und können dann halt anhand von diesem Sprung schon mal so einen Verlauf, so vielleicht so mal allgemein sehen, wie schnell und explosiv ist er gerade. Und dann noch eben spezifisch fürs Kugelstoßen auch wieder was, wo eine Übung, wo die Technik halt eben nicht reinspielen soll, weil Kugelstoßen ist technisch anspruchsvoll. Also wenn er halt seine Wettkampftechnik nehmen würde, die schwankt halt, die variiert von Tag zu Tag und auch von Versuch zu Versuch. Das heißt, wir nehmen wieder einfach nur stumpf irgendwie draufprügeln auf die Kugel, einfach einen Standstoß. Er steht da in seiner Abwurfstellung, also so eine Schrittstellung und stößt die Kugel halt so weit, wie er kann. Und wenn du halt dann das beobachten kannst, einfach von Einheit zu Einheit oder über, natürlich nicht nur von Einheit zu Einheit am besten, sondern eben über Wochen hinweg, dass du Trends beobachten kannst. Und du jetzt halt noch siehst, okay, es geht immer noch weiter nach oben. Dann können wir mit dem Training, das wir aktuell machen, wahrscheinlich einfach weitermachen, weil es scheint zu funktionieren. Die ich nenne es mal Athletik, die er braucht, um in seiner Sportart erfolgreich zu sein, die wird gerade besser. Also er kann höher springen. Wir wissen, die Sprunghöhe korreliert relativ gut mit der Kugelstoßweite. Und wir wissen auch natürlich, dass der Standstoß mit dem Wettkampfstoß auch hoch korreliert. Und da ist der Bondarchuk, war ja da ganz verrückt unterwegs. Der hat sich da ja hunderte Korrelationen angeschaut und halt eben, um rauszufinden, wie seine Diskuswerfer eben halt, worauf es wirklich am Schluss ankommt, was muss im Training besser werden, damit die halt am Schluss weiter stoßen können. Und dann ist immer die Frage, ist es Korrelation oder Kausalität? Und das ist immer sehr, sehr schwer rauszufinden. Oder wahrscheinlich kann man es gar nicht rausfinden. Aber wenn du halt siehst, okay, das stagniert auf einmal alles, Er wird im Kraftraum wird er stärker. Also er kann mehr Bank drücken und er schafft mehr in der Kniebeuge, aber diese Leistungen werden nicht besser. Dann ist ja die Frage, was bringt es ihm, wenn er der stärkste Kugelstoß ist, aber nicht am weitesten stößt? Und da ja da auch wieder viele Wege nach Rom führen, das heißt, es gibt halt Sprinter zum Beispiel, die sind super, super stark. Das klassische Beispiel damals mit Charlie Francis als Coach war ja, dass Ben Johnson ein sehr, sehr starker Sprinter war und dass zum Beispiel Carl Lewis, sein größter Konkurrent, war überhaupt nicht stark. Aber der war halt einfach, so diese schnelle Reaktive hatte er. Und die sind aber beide sehr, sehr schnell gelaufen und beide ähnlich schnell gelaufen, aber halt durch unterschiedliche Herangehensweisen. Das heißt aber nicht, dass Ben Johnson vielleicht hätte schneller rennen können, wenn er getrainiert hätte wie Carl Lewis oder andersrum. Das weiß man halt nicht. Aber viele Wege führen nach Rom. Und deswegen denke ich halt, wenn du merkst, dass im Training diese Markerleistung, die du für dich rausgesucht hast, wenn da sich nichts mehr tut, dann musst du überlegen, okay, was kann ich jetzt, oder dann weißt du vielleicht auch, welche Trainingsmethoden oder welche Anpassungen brauche ich, damit ich da eben noch mehr rausholen kann. Und dann ist aber auch die Frage, liegt es vielleicht gerade am hohen Trainingsumfang? Dafür benutzen wir diese Übung nämlich auch. Also wenn ich zum Beispiel weiß, okay, wir haben jetzt einfach Trainingslager und hohen Trainingsumfang, hohe Trainingsintensität, dann weiß ich vielleicht auch, okay, ich kann jetzt in Kauf nehmen, dass diese Leistung vielleicht gerade runtergeht und es liegt vielleicht auch daran. Und wenn ich das halt eben alles so beobachten kann, kann ich mir überlegen, okay, von hier aus muss ich vielleicht ein bisschen spezifischer werden. Und ja, also es ist halt immer schwer zu sagen sonst, ja. Also es gibt wahrscheinlich Leute, die können ihr Leben lang relativ unspezifisch trainieren und werden trotzdem irgendwie krass in ihrer Sportart. Es gibt Leute, die machen ja gar kein Training außerhalb ihrer Sportart und sind trotzdem die krassesten der Welt. Das ist ja nochmal so ein Faktor, der uns halt voll reinscheißt als Athletiktrainer oder Sportwissenschaftler oder Physios auch, dass wir uns eigentlich gar nicht so wichtig nehmen dürften, weil halt teilweise Weltspitzenleistungen komplett mit dem falschen Training oder ohne Training gemacht werden oder trotz des schlechten Trainings gemacht werden. Es ist halt immer schwer zu sagen, ab wann musst du jetzt spezieller werden oder nicht. Und andersrum denke ich aber auch, sieht man gerade auf Instagram oftmals oder auch aus verschiedenen Camps, Leute, die halt von Anfang an extrem spezifisch arbeiten, die dann mit Sprintern zum Beispiel nur solche Doppelaufsteiger machen und solche Sachen, aber halt nicht einmal irgendwie eine normale Kniebeuge zum Beispiel. Und da muss man halt auch wieder überlegen, okay, was ist einfach dein Ansatz? Und ich bin auf jeden Fall eher bei diesem Ansatz, dass wir allgemein trainieren, dass wir die grundlegenden, also strukturell trainieren, dass wir halt grundlegende muskuläre Eigenschaften verbessern, dass wir Ansteuerung und so weiter verbessern. Aber dass wir aufpassen müssen, halt eben nicht zu sagen, in dieses Muster zu verfallen. Es muss genau aussehen wie die Sportart. Weil da kannst du natürlich gucken, okay, was passiert im Muskel? Also rein diese intramuskuläre Koordination. Und da kann man auf jeden Fall spezifisch herstellen. Und wenn du dann halt eben siehst, dass zum Beispiel der Fußballer, der seinen Schuss verbessern möchte, jetzt mit hohem Widerstand die Schussbewegung macht, mit einem Kabelzug zum Beispiel, dass dann intramuskulär was ganz, ganz anderes passiert und so weit entfernt ist von dem, was er in der Sportart macht, dann trainiert er auch nicht mehr spezifisch. Aber wenn der halt zum Beispiel durch, keine Ahnung, nehmen wir so zum Beispiel sogar solche Hocksprünge, ja, das in der Luft also hochspringen und dann Knie noch schnell hochziehen oder sowas oder irgendwas anderes, wo er halt die Beine schnell hochziehen muss oder sowas, das ist halt intramuskulär vielleicht da was Ähnliches passiert oder vielleicht sogar das Gleiche passiert mit einer ähnlichen Geschwindigkeit, dann wird ihm das wahrscheinlich mehr bringen als halt eben diesen Schuss mit Widerstand, der aber super langsam ist und die Frequenzierung, die Geschwindigkeiten einfach komplett anders sind und die Muskellänge vielleicht auch anders sind und so weiter. Also dass da muss man einfach aufpassen, was ist wirklich spezifisch und was nicht.
Ja, jetzt habe ich den Happy gerade wild nicken sehen, als du integratives Testen gesagt hast. Happy, findest du gut?
Ah, finde ich total toll. Ich würde es sportartspezifische Benchmarks nennen. Das wäre mein schlaues Wort für sowas. Und wenn du in diesen Benchmarks merkst, dass da geht's nicht weiter, dann musst du dir was anderes für dein Training überlegen. Denn darauf, so wie Damien schon gesagt hat, darauf kommt es an. Ne? Was bringt dir das? Niemand, der Kugelstoßer kriegt keinen Preis dafür, dass der 250 Kilo beugt. Der kriegt einen Preis dafür, dass er die Kugel weiter stößt als alle anderen. Und in dem Moment muss eine sportartspezifische Benchmarks, die musst du regelmäßig in dein Training integrieren. Das ist dieser Regelkreis, von dem wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben. Also immer wieder dein Training hinterfragen, immer wieder testen, testen, testen. Was jetzt nicht bedeutet, dass du immer andauern und nur testen, weil durch die Tests wird der Athlet nicht besser. Aber die geben dir einen Aufschluss, wie du die Trainingssteuerung veränderst. Und da möchte ich noch mal ganz kurz was sagen zu dem, was Damien auch vorher gesagt hat. Das finde ich ganz, ganz wichtig für die Leute, die jetzt nicht mit absoluten Elite-Athleten trainieren. Ja, und der Meinung sind, du machst jetzt hier die Übung. Nee, das ist, da habe ich aber gesehen, das läuft also der Ronaldo oder der und der und Ben Johnson oder so, die haben so und so trainiert. Also die meisten Leute, die meisten von uns trainieren, die werden mit den Basics sehr, sehr gut. Und mit den Basics sind viele Leute groß und stark geworden und sehr gut geworden. Dann kommen noch die Einhörner dazu, die nichts machen. Da halte ich so ein bisschen gegen und sage, ja, das gibt es, keine Frage. Ich nenne das, das sind immer so Mario-Basler-Typen, ne? Also so ganz speziell sagen, ja, ich mache das so und so und ich habe mein Leben lang nie und das und jenes und das geht auch alles ohne. Ja, aber die Leute, die mit einem vernünftigen Athletiktraining, mit einem vernünftigen Krafttraining im Hintergrund arbeiten, die siehst du mit einer etwas höheren Dichte in der Leistungsspitze. Ne? Also da ist schon ein bisschen was dran, dass das ist. Also man sollte sich nicht so hochhängen, ne, so wie du das schon gesagt hast, Damien, aber trotzdem ist es schon so, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, wenn man ein ordentliches Training macht, dass es dann gut oder besser wird, ist schon gegeben. Und da rate ich den Leuten bei den Methoden zu bleiben, bei den Basics zu bleiben, sich erstmal gut mit den Basics auseinanderzusetzen. Bevor ich, so wie Jan gesagt hat, bevor ich mir Gedanken mache, ob ich jetzt den vorderen oder den hinteren Fuß hochheb bei einem Split Squat, sollte ich mir Gedanken machen, ob ich in den passenden Belastungsnormativen bin. Und wenn, solange das nicht stimmt, brauche ich über den Rest gar keine Gedanken machen. Mal ne, ganz davon ab, dass ein Großteil der Athleten mit so gut wie jeder Kraftübung in irgendeiner Form ein bisschen besser wird. Und je spezifischer man wird, je höher man kommt im Level, desto feiner muss man das Ganze austrainieren. Ja.
Aber jetzt hat der Damien ja relativ souverän beantwortet, wie man das mit einem Individualsportler oder Sportlerin macht. Wie wäre denn dein Vorschlag fürs Mannschaftssetting?
Ich würde gerne noch ganz kurz was sagen. Und alles zwar, klar. Weil es geht jetzt zwar um Spezifik und Transfer und wir wollen ja an sich eigentlich immer so maximal spezifisch trainieren für einen Sportler, weil das ja am Schluss auch das Ziel ist. Was man aber nicht vergessen darf, was ganz, ganz wichtig ist, dass einfach nur reines, normales Krafttraining wichtig ist, weil wir wissen einfach, dass stärkere Sportler sich deutlich weniger verletzen. Also wir können gibt es mittlerweile auch genug Meta-Analysen, Reviews dazu. Da, ich glaube, sogar auf ein Drittel reduziert werden können Sportverletzungen oder waren es 50% und Überlastungserscheinungen auf ein Drittel reduziert werden. Ja, einfach nur durch Krafttraining. Und da wurde einfach nur in den meisten Studien auch allgemeines Krafttraining gemacht. Und deswegen, das dürfen wir auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Und also für alle, die jetzt halt zuhören, die jetzt denken, okay, ich möchte jetzt mal maximal spezifisch trainieren und so weiter, dass man halt eben die Basics wirklich nicht vernachlässigt. Die Basics sollten immer irgendwo drin bleiben. Und der Schwerpunkt verschiebt sich halt mit der Zeit der Trainingserfahrung und auch in der Periodisierung vielleicht zum Wettkampf hin. Weniger die Basics, mehr spezifisches Zeug und so weiter, aber das bleibt ja alles irgendwo auch mit drin und ist auch wichtig und das darf man echt nicht vergessen. So.
So, jetzt hattest du zwei jetzt, Minuten Zeit, nachzudenken, wie wir das im Mannschaftssetting testen.
Ja, ich kann vielleicht mal ein bisschen was dazu sagen. Wir haben ja dann, da sind wir dann auch wieder bei diesen sportspezifischen Benchmarks. Also wir hatten ja in unserer Folge mit dem Thema Schnelligkeit, Handlungsschnelligkeit, Agilität und so weiter, wo wir darüber gesprochen haben, dass gerade der Mannschaftssport extrem komplex ist, dass wir da Schwierigkeiten haben, das überhaupt zu messen. Was wir aber machen können, ist die Basics irgendwie darlegen und zumindest im Bereich des Change of Direction Speeds ein bisschen was zu machen. Also wir können dafür sorgen, dass wir über Schnelligkeitstestungen, ne, so wie wir sie hier auch schon ein, zwei angesprochen haben, sei es über Sprünge, sei es über irgendwelche Line-Drills, T-Drill oder den T-Test, ein bisschen was zu regeln. Darüber können wir testen, was über die Physis aussagt. Also die Physis kriegen wir damit sehr gut unter Kontrolle und können sagen, also physisch ist der Sportler besser geworden. Die Gesamtspielleistung, haben wir aber auch gesagt, liegt bei weit über 50%. Also da reden wir von 60, 70, einige Studien sprechen von 80% der Schnelligkeitsleistung im Sport, worauf es ja dann ankommt. ja, liegt auf der kognitiven Ebene. Und das ist dann schwierig darzustellen. Ja, wir müssen also, wenn wir dieses Thema anfangen, machen wir wieder dieses Fass auf und überlegen uns, ja gut, spezifisches Training, bringt uns das jetzt weiter? Ja, in irgendeiner Form, aber wir müssen mal im Hinterkopf behalten, dass bei den Mannschaftssportarten, da reden wir von 30, wenn es hochkommt, dass die physische Komponente vielleicht mal 40% der Schnelligkeitsleistung ausmacht. Ne? Und da sind wir dann, das ist dann wieder die Frage, okay, wie klein ist dann wirklich so diese Spezifität? Und das verdeutlicht vielleicht so ein bisschen, wie sehr man sich so ein bisschen in diesen Details verliert, wenn man sich die Gedanken macht, welchen Fuß hebe ich jetzt hoch? Ne? Also das ist so minimal wenig in der Gesamtleistung beim Mannschaftssetting, dass man sagen kann, ja, mach die Basics, das wird schon ganz gut und das hilft vor allen Dingen auch im Sinne der Verletzungsprävention und damit hat man den größten Teil gegeben, bevor man da zu stark ins Zweifeln kommt und sagt, ja, ich mache jetzt hier das und ich wechsle nächste Woche, mache ich doch wieder das und ich habe hier gesehen, nee, mach die Basics, passende Belastungsnormative und dann passt das. Und von den Testungen her, so wie ich gerade gesagt habe, haben wir leider nur die Möglichkeit, diese mehr oder weniger Mannschaftssport unspezifischen Change of Direction Speed Testungen zu machen. Agilität ist schwierig zu testen. Aber dazu hört euch nochmal unsere alte Folge an, da haben wir das so ein bisschen aufgedröselt.
Ja. Es gibt ja dann theoretisch noch die Möglichkeit mit Kraftgeschwindigkeitsprofilen, also zu analysieren, ist man jetzt eher, fehlt einem eher die Kraft, fehlt einem eher die Geschwindigkeit oder ist man, oder Schnelligkeit oder ist man vielleicht ein ausgeglichener Athlet, dass man auch da schon mal dann sehen könnte, in welchem Bereich man vielleicht eher trainieren sollte. Und da gibt es dann mittlerweile auch echt ein paar Paper, die auch ganz, ganz gute Ergebnisse liefern, wenn dann Leute wirklich in ihrem Defizit trainieren, dass sie dann auch ihre Sprungleistung zum Beispiel mehr verbessern als die halt dann so ein gemischten Ansatz dann wählen zum Beispiel. Und gerade wenn es um Mannschaften geht, gibt es mittlerweile auch, glaube ich, zwei Paper, die dann untersucht haben, ob man eben dann für jeden Spieler einzeln dieses Profil erstellt und dann wirklich auch die Vorgaben und so weiter macht oder ob man einfach dann so Mannschaftsdurchschnitte nehmen kann und dann auch als Vorgabe für die Mannschaft dann auch die Durchschnitte einfach nehmen kann. Und das scheint auch auszureichen sogar und ist dann trotzdem nochmal ein bisschen spezifischer, als wenn man halt eben einfach ja, irgendwie sagt, mach halt 8 Wiederholungen oder keine Ahnung was, oder nimm halt ein Gewicht, das anstrengend ist oder sowas in der Richtung. Aber da ist auch immer die Frage, organisatorisch kriegt man es gut hin, dass man Leute einzeln testen kann. Gerade wenn du irgendwie an so einen Football-Kader denkst mit halt, keine Ahnung, 70 Leuten oder sowas, wird es halt schon sehr, sehr schwer. Oder hast du halt eben eine professionelle Fußballmannschaft mit ein paar Spielern im Endeffekt, wo du dir echt die Zeit auch nehmen kannst und alle einzeln testen kannst und so. Und dann auch meine Überlegung immer, wenn es darum geht, Leuten zu erklären, was ist denn die Aufgabe von einem Athletiktrainer oder was ist denn das Ziel von einem Athletiktraining? Man kann natürlich sagen, einmal, wir wollen dich grundlegend zu einem besseren Athleten machen, dass du generell zum Beispiel mehr Kraft in der gleichen Zeit generieren kannst, dass du vielleicht bei einfachen Sprüngen höher springen kannst, dass du bei einem Sprint schneller rennen kannst und so weiter. Das sind auch alle Sachen, die natürlich auch wichtig sind und sich auch positiv auf die Sportart in der Regel auch auswirken. Aber ein ganz, ganz wichtiger Faktor für mich ist auch immer, wir wollen dich so trainieren, dass du besser deine Sportart trainieren kannst, weil darauf kommt es am Schluss nämlich wirklich dann auch an. Und gerade bei solchen technisch-kognitiven Sportarten, technisch-taktischen Sportarten, wie zum Beispiel auch Fußball, wo klar bringt es dir was, wenn du schneller rennen kannst und schneller zum Ball rennen kannst als dein Gegner. Aber wenn du halt nicht dahin rennst, wo du hinrennen solltest, dann bringt es dir nichts, schneller zu sein. Und wenn du aber dann einfach fitter bist, nennen wir es einfach mal fitter, dann kannst du halt auch generell, wenn du dann deinen Sportler trainierst, einfach auch besser trainieren. Also auch mal so gesehen, dass Koordination zum Beispiel schlechter wird durch Ermüdung zum Beispiel. Wenn du halt im Fußballtraining jedes Mal nach einer halben Stunde voll am Sack bist, dann wirst du auch nicht mehr gescheit trainieren können. Aber wenn du halt 1,5 Stunden Vollgas trainieren kannst, profitierst du auch von deinem Sportartentraining mehr und das kriegst du halt auch wieder durch ein gutes Training einfach hin, dich halt fitter zu machen, dass du deine Sportart besser trainieren kannst. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, den man halt auch nicht vergessen darf.
Ja, da sind wir so ein bisschen bei dem, und dann darfst du wieder, Jan, was Daniel Katletz ja ganz gerne sagt, also die Kniebeuge, die schwere Kniebeuge macht dich nicht schneller, aber die schwere Kniebeuge macht dich resilienter gegenüber der Tatsache, dass du häufiger sprinten kannst. Und Sprinten macht dich dann in dem Moment wieder schneller. Also um das vielleicht mal so ein bisschen dann auch abzurunden und zusammenzufassen, also das Krafttraining an sich hat wahrscheinlich nicht diesen direkten Transfer auf die spezifische Sprintleistung. Aber es sorgt dafür, dass du, mehr und häufiger sprinten kannst. Und das macht dich dann wiederum schneller, weil du in der Lage bist, häufiger sehr spezifisch zu trainieren.
Ja, und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, wenn man sich die Forschungen anguckt. Wenn du dann eine Studie nimmst, wie sie halt auch oft gemacht werden, organisatorisch geht es halt meistens auch nicht besser. Du hast dann vielleicht ein paar Leute, die halt seit zwei Jahren irgendwie ein bisschen Sport machen, machst mit den Krafttests und machst mit den Sprinttest oder Sprungtest und guckst, okay, ja, die sind jetzt relativ schwach und die sprinten jetzt halt so schnell. Jetzt mache ich mit denen, die einen machen Sprinttraining und die anderen machen Kniebeugentraining und dann teste ich nach 8 Wochen dann wieder. Das Ding ist halt, das macht ja in der Realität auch niemand, dass du dann nur Krafttraining machst. Sondern du trainierst dann deine Sportart in der Regel immer auch weiter. Das heißt, auch wenn du, selbst wenn du stärker wirst, trainierst du ja dann auch weiterhin deine Sportart, was ja das Wichtigste überhaupt auch ist. Und bei einem Untrainierten wird einfach nur Kniebeugen ihn auch schneller sprinten lassen. Und die Erfahrung habe ich selber auch schon gemacht. Also von meiner Abi-Sprintleistung zu meiner Sporteingangsprüfungssprintleistung, da war ich nicht einmal sprinten, aber ich bin eine Sekunde schneller geworden auf 100 Meter. Alles handgestoppt, also kann auch sehr ungenau sein, aber ich bin eine Sekunde schneller gewesen und ich habe in der Zeit halt nur Krafttraining gemacht und wurde von sehr, sehr schwach, bin ich auf 120 Kilo dreimal oder sowas gekommen. Also habe mich da schon deutlich verbessert, ja. Und dann aber im Studium bin ich dann auch deutlich, deutlich stärker geworden. Nochmal aber auch nie gesprintet. Da habe ich mich nochmal 2/10 verbessert. Ja, und das heißt, man hat da im ganz, ganz schlechten Niveau natürlich schon auch irgendwo, einfach wird man halt generell allgemein einfach besser bei vielen Sachen. Aber sobald du halt dann ein bestimmtes Niveau schon erreicht hast, kannst du halt nicht davon ausgehen, wenn ich jetzt nur Kniebeugen mache und Kreuzheben mache und es auch nur schwer mache und nicht schnell oder sowas in der Richtung, keine Sprünge, keine Sprints mache, dass ich dann schneller rennen kann. Das wird nicht passieren. Da muss man halt einfach auch mal sprinten gehen. Und da bleibt dann am Schluss immer die Frage, wenn man eben einen Sportler hat, wie viel Zeit investiert man in was und was macht halt Sinn? Und kurzfristig macht wahrscheinlich meistens immer die Sportart mehr Sinn, aber langfristig kann es halt schon echt viel Sinn machen, dass man halt eben erstmal mit den Basics anfängt, dieses grundlegende Krafttraining mit einbaut und dann eben langfristig darauf aufbaut, immer spezieller wird, spezifischer wird, seine Sportart nie vernachlässigt, die auf jeden Fall immer mit dabei behält und dann kann man wahrscheinlich auch echt bis zum hohen Niveau sehr allgemein Krafttraining machen plus seine Sportart und immer noch davon profitieren, bis man dann echt mal gucken muss, wie genau soll ich jetzt noch weitermachen, dass ich halt eben das Optimum am Schluss noch rausholen kann.
Würdet ihr, nachdem ihr da so durch die ganzen Papers durchgewandert seid, sagen, dass Single-Leg-Exercises trotzdem Platz haben müssen oder können?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall haben sie einen Platz. Und dann darf man natürlich jetzt nicht mehr nur auf den Transfer gucken, sondern muss auch mal schauen, okay, was habe ich dann, also wie sieht mein Training halt aus? Und wenn ich zum Beispiel weiß, ich kann halt mit Bulgarian Split Squats zum Beispiel mein eines Bein mehr belasten, als wenn ich beibeinige Kniebeugen mache, weil dann eben mein Rumpf limitierend wird, dann werde ich aber wahrscheinlich halt auch strukturell vielleicht mehr Schäden bei dem einen Bein anrichten, wenn ich Bulgarian Split Squats mache, als wenn ich beibeinige Kniebeugen mache. Ich habe lokal vielleicht mehr Ermüdung, ich habe sogar vielleicht zentral mehr Ermüdung. Also das muss man halt auch mal da gucken, wie wirkt sich das auf mein Training aus? Und deswegen ist es halt nur anhand von der Übung zu sagen, ja, wir machen einbeinig, wir machen beidbeinig, reicht es gar nicht aus, weil das Gesamte zählt halt am Schluss immer. Also die paar Wochen Training, die ich dann vielleicht gemacht habe und eben wie wurde die Belastung am Schluss dann eben auch vertragen, wie hoch ist die Ermüdung und so weiter. Und das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger, als ob es am Schluss einbeinig oder beidbeinig ist. Wenn man das halt richtig einsetzt, kann man wahrscheinlich beides genau gleich gut einsetzen. Und ja, am Schluss ist wieder die Frage, macht vielleicht für die Spezifik doch Sinn, für den Sprinter halt einbeinige Kniebeugen zu machen, anstatt beidbeinige, wenn es Richtung Wettkampf hingeht. Oder sind vielleicht Viertelkniebeugen für den auch ganz geil, was ja vor 10, 15 Jahren war, das ist ja, nein.
It was a thing, Quarter Squats, daran erinnere ich mich auch noch, aber auch so fantastische 21 College-Athleten.
Also ich sage immer, das Fitnesspendel oder das Pendel generell schwingt halt immer von einem Extrem zum anderen. Und ich habe halt damals eben noch dieses Ding gesehen, okay, wir machen halt nur Viertelkniebeugen, winkelspezifisch, also alles andere war egal, Hauptsache winkelspezifisch. Und dann war es eben irgendwann so weit, nee, wir machen nur noch tiefe Kniebeugen, weil die sind genauso gut und oder besser oder sonst irgendwas. Und jetzt siehst du halt wieder, auf einmal machen die Leute wieder winkelspezifische Sachen. Also du merkst halt einfach, das geht immer von einem Extrem zum anderen und alles hat seinen Platz irgendwo. Es sind alles nur Werkzeuge, die halt richtig eingesetzt werden müssen. Und das ist halt eben am Schluss dann die große Kunst, wie man es halt dann richtig macht. Und die Übungen an sich sind halt echt nur Mittel zum Zweck.
Ich versuche es mal ein bisschen weniger diplomatisch auszudrücken. ein bisschen provokanter. Ich sag mal, mit einbeinigen Übungen kommst du relativ gut, zügig und schnell an ein gewisses Ziel. wenn man Beidbeinige mit dazu nimmt, ist die Basis mit Sicherheit ein bisschen breiter. Du hast ich sag mal, Kollateraleffekte. Das bedeutet, dass du, wenn wir das Ganze nochmal auf ein Beintraining beziehen, dass du sagst, okay, also bei einer beidbeinigen Kniebeuge, wenn du da richtig ballerst, dann hast du halt auch noch eine schöne Rumpfaktivität. Die nimmst du dann natürlich raus. Wenn du das einbeinig machst, also ein bisschen weniger, da hast du dann aber wiederum den Vorteil, dass du einbeinig viel, viel schneller einen Krafttrainingsunerfahrenen auch in seiner Beinkraft an die Grenze bringst. Ich habe dann immer so meine Fußballer im Hinterkopf, die ich dann mal so richtig kitzeln will, wo du sagst, okay, der Flaschenhals ist in dem meisten Fall die Rumpfstabilität und von den Beinen her ist da noch genug Dampf da. Und wenn du vor allen Dingen in einem Langhanteltraining bist, dann ist dann halt die Lösung, das Ganze einbeinig zu machen. Also für die Leute, die sagen, ja gut, ich will vor allen Dingen einen schnellen, effizienten Weg gehen und mir geht es nur wirklich um die Beinkraft, dann einbeinig, auf jeden Fall. Kann man relativ gut und zügig Leistungsreserven freisetzen. Wer auf einer etwas breiteren Basis trainieren will und an vielen Schrauben drehen möchte, der soll bitteschön konventionell auch ruhig die normalen Kniebeugen dann halt auch mit rein, beziehungsweise man trainiert ja nicht nur einbeinig, sondern dann ruhig den Fokus erstmal auf die Basics legen, beidbeinig trainieren und dann kann man immer noch mal sehen, dass man da ein bisschen spezifischer raus wird. Ne? Und das ist dann, so wie Damian gesagt, das ist eine Frage der Zeit auch. Ne? Will ich kurzfristig ein bisschen was erreichen und sagen, ja, ich mache das jetzt hier, oder geht es darum, langfristig einen Athleten über mehrere Jahre 2 Olympiazyklen oder so aufzubauen? Also, dass ich die wirklich mal langfristig trainiere und halt eben nicht nur 9 Wochen in der Vorbereitung.
Mhm. Organisatorisch natürlich, wenn man da einbeinige, also Splitsquats oder irgendwas machst mit einer Fußballmannschaft, mit jungen Kids vielleicht sogar noch, viel einfacher. Du kannst ihnen halt ein paar Handeln in die Hand geben, die können sich da hinstellen, da kannst du nicht so viel falsch machen, sag ich mal. Bei der beidbeinigen Kniebeuge wird man schon viel mehr eher darauf achten, wie die Technik aussieht, wie die Ausführung ist. Gehen die auch tief genug runter oder nicht? Bei der beidbeinigen kannst du sagen, okay, bis hinter das Knie auf den Boden kommt, dann steht er wieder auf. Und bei der beidbeinigen brauchst du theoretisch einen Rack, brauchst eine Langhantel, eine Ablage, brauchst vielleicht einen Spotter und so weiter. Das sind auch nochmal Faktoren, die man halt echt nicht vergessen darf so. Das Optimum ist in der Realität selten gegeben. Also allein schon auch, ob man dann genug Racks hat für eine Mannschaft, dass man gleichzeitig da mit 2, 3 Leuten an einem Rack trainieren kann, dass die ganze Mannschaft gleichzeitig trainieren kann. Ist auch schon mal wieder so ein Ding, was viele dann auch vergessen. Also schön wär's. Deswegen, ja, finde ich es immer witzig, wenn halt irgendwelche Trainer oder so dann wieder über irgendein Trainingsvideo von irgendeiner Mannschaft oder sowas abkotzen, so, wo die dann auf dem Fußballplatz draußen mit ein paar Gewichten irgendwas machen. Hey, besser als nix, weil sonst würden sie gar nichts machen. Weil die gehen ja, halt vielleicht gar nicht in den Kraftraum rein.
Wobei, also dieses Real Madrid Trainingsvideo,
ja, das alte Video,
wo der mit der 10 Kilo Techno-Gym-Hantel auf dem Bosu-Ball jongliert, da möchte ich doch nochmal kurz Kritik äußern. Aber ja, ansonsten würde
es
ich
geht
dir
immer
dazu
besser
stimmen,
auf jeden Fall.
Auch als Athletiktrainer einer U15-Mannschaft sind genau das die Probleme, ne? Dass wir mittlerweile in der U13 anfangen mit Bodyweight-Übungen, sehr angelehnt an dieses FIFA 11-Programm, so eine Grundkoordination hinzubekommen und einfach schon mal zu hoffen, okay, ey, die können eine Bodyweight-Kniebeuge. So, und dann ist es in der U14 so, dass wir die mit Kettlebells kniebeugen lassen und in der U15, aber auch einfach nur, weil wir das Glück haben, eine Trainingsstätte zu haben, wo 8 Racks nebeneinander stehen. Ja, und dann kann ich 3 Leute an einen Rack stellen und dann kriege ich auch so einen Kader durch, dass wir da Langhanteltraining machen können. Hätte ich das nicht, ist es genau das, was du sagst. Also was ich an Zeit verliere, dass 2 von diesen Kaspern dem dritten die Langhantel auf die Schulter legen, ohne dass der den Clown macht und meint, er muss jetzt zusammenbrechen, weil das Metall ja so an seinem Nacken schubbert. Ey, komm, mach Ausfallschritte, halte dir so eine Gewichtsscheibe vor die Brust und dann habe ich einen deutlich höheren Trainingseffekt, als wenn ich versuchen würde, dem irgendwie da Langhantelgymnastik beizubringen. Aber ein Punkt, jetzt wo wir gesagt haben, okay, fürs Training, das Berühmte, es kommt drauf an, ja, welche Leistung möchte ich verbessern, Change of Direction, Beschleunigung, Sprungperformance, Sprintperformance. Das, was wir ja auch am Eingang schon gesagt haben, da gab es sehr, sehr diverse Ergebnisse, muss man einfach mal ein bisschen gucken. Wir stellen euch wie immer natürlich die Papers, die wir hier diskutieren, auch zur Verfügung. Wo möchte ich hin? Na, der zweite Faktor ist sicherlich, auf welchem Niveau ist denn mein Athlet? Also ist er vielleicht mit so einem Basiskrafttraining ausreichend bedient, weil er auch noch gar nicht die Jahre hat? Oder das, was Damien und Happy da gesagt haben, haben die schon ein gewisses Niveau und brauchen dann mehr Spezifität in diesen Geschichten. Eine Geschichte, worauf ich jetzt nochmal kurz umschwenken möchte für den Endspurt, ist, dass sich da was getan hat. Da gab es letztens ein Paper vom BJSM. Oh Gott, das hätte ich mir vorher vielleicht nochmal angucken sollen. Agyrokotsifaki. Ich sage jetzt mal, der ist Grieche.
Na, hört schön, sich auf jeden Fall griechisch an.
Schön sämtliche Schubladen bedienen. Der hat sich angeguckt, Single Leg Vertical Jump Performance identifies knee function deficit at return to sport after ACL reconstruction in male athletes. Das ist nochmal eine Erwähnung wert, weil wir ja bisher davon ausgegangen sind, dass eher so plyometrische Sprunggeschichten wie so Figure of Eight oder Triple Hop for Distance eigentlich dann nachher in diesen Abschnitten Return to Sport oder Return to Competition, wo es dann schon wieder spezifischer wird, eigentlich die aussagekräftigen Tests sind. Ja? Also egal, was da an der unteren Extremität kaputt gegangen ist, plyometrische Leistungen müssten eigentlich gewährleistet sein. Und jetzt kommt die Gruppe um die Ecke und sagt, naja, nee, Vertical Jump it is. Happy, du hattest, du warst ja drüber gestolpert, ne?
Richtig. Also, good old Facebook, da habe ich ja BJSM abonniert. Für die Älteren unter euch, Facebook ist so ein soziales Netzwerk. Auf jeden Fall kam dann diese Studie reingeflattert und das fand ich mega interessant, weil ich halt gerade eben weiß, dass wir bei der SPT oder generell in Reha-Protokollen diese Single Hop for Distance drin haben und oder Multiple Hops drin haben und denken wir, okay, warum sind wir da eigentlich noch nicht drauf gekommen, dass man ja auch mal nach oben springen kann mit einem Bein? Sondern nur nach vorne. Wahrscheinlich liegt es daran, weil ja im Normalfall vertikale Geschwindigkeiten beziehungsweise vertikale Kräfte gefordert sind. Beim Sprinten, beim Bewegen, bei Cutting-Bewegungen und so weiter sind wir vor allen Dingen in der Vertikalen unterwegs und weniger in der Horizontalen. Entschuldigung, genau umgekehrt. Oh andersrum. Mann, jetzt rede ich mir gerade im Kopf und Kragen. Also, Rewind, wir sind meistens in der Horizontalen unterwegs und wenig in der Vertikalen. Und dass da jetzt mal endlich mal jemand drauf gekommen ist, finde ich ziemlich cool und gesagt hat, ja gut, also selbst wenn wir kein großartiges Kraftdefizit mehr haben, also wir sind bei 95% der Kraftleistung der beiden Beine, dann können wir trotzdem noch ein Kraftdefizit feststellen, was wesentlich größer ist, wenn wir nach oben springen. Und dann stellt sich die Frage, ja, was machen wir jetzt daraus? Also ersetzen wir die horizontalen Sprünge oder addieren wir in unsere Testbatterie vertikale Sprünge mit dazu. Das ist das, ja, was mir dabei
hilft. Um von Happy nochmal aufzugreifen, die Zahlen, die er da zitiert, ist, dass bei Athleten, die 97% LSI haben, was ja den Cut-off erfüllt, wobei man da nochmal diskutieren müsste, wenn wir über Comeback Stronger sprechen, warum wir uns mit LSI-Raten zufrieden geben, die unter 100% sind. So, ne? Und wenn wir das uns gegenüber der Re-Injury-Rate angucken, ob das nicht vielleicht ein Faktor sein könnte, den wir auch nochmal adressieren müssten. Nichtsdestotrotz, was er da jetzt zitiert, ist, dass die Probanden 97% LSI hatten in den horizontalen Bewegungen, aber dann nur zwischen 77 und 81% in den vertikalen Bewegungen waren und damit ja nicht einen der Cut-Off-Werte erreichen. Ja? Also wenn wir uns diese Batterie angucken, Return to Activity als den niedrigsten Faktor bis hoch zu Return to Competition, wäre 77% in keiner dieser Batterien ein gültiger Cut-Off-Wert. So, und trotzdem schleichen die sich so lange durch. Also alles, was wir sonst haben, na, also Laufgeschwindigkeit und so weiter und so fort, isotonische Kraftwerte, die finden nicht heraus, dass wir in der vertikalen Leistung ein Defizit haben. Jetzt wäre vielleicht nochmal die Frage, wofür bräuchten wir sie? Ja, das war so ein bisschen das, was ich da aus dem Paper nicht so richtig gut rauslesen konnte.
So ähnlich, wie ich gerade schon gesagt habe. Also wir sind ja tatsächlich mehr in der Horizontalen unterwegs und das ist tatsächlich dann die Frage, was machen wir damit? Wir haben Sprünge, wir müssen einbeinig landen. Du hast schon gewisse Bewegungen auch in der Vertikalen drin, wobei das gar nicht unbedingt so diese verletzungsanfällige Phase ist. Nichtsdestotrotz halte ich diesen Test schon für, oder diese Nummer, diese vertikale Testung schon für sehr interessant. Die Frage ist vielleicht eher nicht, was fangen wir damit an, sondern wie stark gewichten wir das? Also gar nicht ja oder nein, sondern was für ein Gewicht bekommt das ganze Ding? Dass man sagt, ja, okay, also wie sieht das aus? Was mich interessieren würde, wie sieht das denn zum Beispiel aus, das hat die Studie nicht geklärt, wie sieht das denn dann aus, wenn du vorher so ein LSI hast, der unter 90 liegt oder so, ob das Gap noch größer ist? Das wäre ja auch mal interessant.
Also ich habe das Paper ja nicht gesehen oder nicht gelesen und ich bin auch in dem Thema generell ja auch nicht so drin, ACL Rehab und den ganzen Kram. Ich bin da einfach verschont geblieben die letzten Jahre wieder, was Athleten angeht. Aber ich habe auf jeden Fall trotzdem ein paar Gedanken vielleicht dazu. Und also
ja, umso besser.
Dieses, das mit diesem Dreier-Hop und so weiter, das kenne ich ja, auch mit diesem einbeinigen Hop und dann eben landen, gucken, wie weit man kommt mit dem einen Bein, mit dem anderen Bein und so weiter. Und das als Vergleich zu nutzen, auch zum Gucken eben, wie fit ist man da schon, wie bereit ist man da schon. Ich weiß nicht, wo es herkommt, ist eben die Frage so, hat sich das einfach irgendwie in der Forschung herauskristallisiert, weil es halt oftmals so, oftmals ist es so, einer hat irgendwie eine Idee und die testen das und die nächste Gruppe greift das auf und die testen das wieder und dann wird da vielleicht festgestellt, okay, wir können da hier vielleicht eine ganz gute, haben einen guten Prädiktor, wenn das hier wieder funktioniert, dann können die auch wieder ihren Sport vielleicht machen. Aber ob es überhaupt das Beste ist, weiß man ja erstmal gar nicht. Und es könnte jetzt eben halt ein Hinweis darauf sein, dass dieses vertikale einbeinige Springen als Test vielleicht gar nicht schlecht ist. Weil wenn ich mir generell als Test für die Sprungkraft zum Beispiel den Hochsprung aus dem Stand, also den Counter-Movement-Jump oder auch den Squat-Jump angucke und wir gucken bei dem Long-Jump beidbeinig, dann wird da immer gesagt, dass der Long Jump deutlich technischer ist. Da kann man über die Landung und so weiter viel mehr noch rausholen. Bei einem Counter Movement Jump, das ist relativ einfach motorisch gesehen, da kann man relativ einfach die muskuläre Leistung, den Output im Endeffekt halt messen. Und das ist vielleicht jetzt auch für dieses ACL Rehab Ding vielleicht gar nicht schlecht, wenn man das auch da sich überlegt, wenn wir diesen Dreier-Hop einbeinig machen. Und wir das vielleicht in dem Rehab auch immer wieder mal testen und vielleicht auch immer wieder mal als Training irgendwann auch einbauen, dann wird es natürlich auch allein schon dadurch besser. Und können wir dadurch überhaupt dann die Beinstreckerschlinge zum Beispiel schnellkräftig dann überhaupt testen oder testen wir da was ganz anderes? Weil den Hop an sich machen wir nicht unbedingt nur darüber, sondern es ist auch viel an die Rückseite, Gesäß und so weiter mit dabei. Bei dem einbeinigen Sprung aus dem Stand ist es schon einfach diese Streckerschlinge, die wir da relativ easy eigentlich testen können. Das heißt, wir können halt diese Schnellkraft, Schnellkraft können wir jetzt noch schon sagen, wahrscheinlich einfach darüber testen. Und bei dem Dreierhop ist aber sehr viel anderes, also Technik noch mit dabei, aber dafür natürlich dieses exzentrische Abfangen ist beim Dreierhop natürlich viel krasser, weil wir halt diese horizontale Beschleunigung haben, das auch wieder abfangen müssen. Das heißt, wahrscheinlich macht es Sinn, beide Tests irgendwo auch drin zu haben. Und dann denke ich mir halt auch immer, ich muss auch testen, was die Leute eh schon machen. Und ich zum Beispiel habe in meinem Leben noch nie einen Dreierhop einfach so gemacht. im Training nicht. Und wenn ich jetzt aber mich verletzen würde und würde dieses Standardding durchgehen, würde ich ihn wahrscheinlich später machen müssen, um halt zu testen, ist mein Knie wieder gut. Einbeinige Sprünge mache ich immer wieder, beidbeinige Sprünge mache ich auch immer wieder. Das heißt, da ist auch die Frage, sollten wir vielleicht schon vorher bei solchen Spielsport und so weiter mit Risiko für einen Kreuzbandriss oder andere Knieverletzungen immer wieder mal Dreierhopp zum Beispiel reinnehmen ins Training, dass wir auch die testen können, dass wir auch im Voraus schon wissen, okay, wie gut war sein linkes Bein im Vergleich zum rechten vorher schon. Weil wir nehmen ja meistens immer den Links-Rechts-Vergleich dann oder gesund zu verletzten Bein. Und bei den Kraftsachen genau das Gleiche. Und da haben wir ja seltenst bei den Sportlern irgendwie langfristige Ergebnisse, weil wir haben ja eigentlich immer irgendwo Unterschiede in den meisten Sportarten zwischen links und rechts. Und da ist es coole, wenn du halt Athleten hast, die halt 2-3 Mal im Jahr irgendwie getestet werden, komplette Testbatterie durchmachen, am Isometer halt auch Beinstrecker, Beinbeuger zum Beispiel mit links und rechts immer einzeln. Und dann haben die Verletzung und dann wissen wir genau, wo wir wieder hinwollen und müssen nicht nur diesen Seitenvergleich halt machen, weil wir halt eben Werte von vorher schon haben. Wenn wir die halt nicht haben, dann ist halt der Seitenvergleich das Beste, was wir halt machen können. Und dann ist aber eben halt klar, die Frage, vielleicht war der halt links vorher eh schon deutlich schwächer als rechts oder war vielleicht viel, viel stärker. Und dann reicht es vielleicht gar nicht, wenn wir auf 97% nur kommen oder 100% vom Rechten, wenn er halt links vielleicht deutlich stärker war. Das sind jetzt nur mal so ein paar Gedanken dazu, ob da was Sinn macht, keine Ahnung.
Mhm. Bestimmt, ne? Also den einen Punkt, den die ja noch ansprechen, ist, dass sie versucht haben, diesen Reactive Strength Index mit dem vertikalen Sprung mittels einbeinigem Drop Jump abzufragen. Das ist, glaube ich, sicherlich was, was nochmal ein spannender Punkt sein könnte. Aber ansonsten bin ich in der Überlegung auch noch nicht weitergekommen. Das, was der Damien eben gesagt hat, ist, wir wissen, dass es zumindest in, wenn ich eine gute exzentrische Leistung erbringen kann, dann ist wahrscheinlich auch meine Change of Direction Ability gut ausgebildet. So gesehen fand ich das, was wir bisher hatten, mit dem Triple Hop oder mit dem Figure of Eight Hop, also gerade Figure of Eight, weil er halt an dem Cone diese Abbremsleistung auch nochmal sehr explizit abtestet, eigentlich einen guten Test. Ich bin dabei zu sagen, okay, wir nehmen das mit da rein, weil es ja anscheinend auch ein Kraftwert ist, der so ein bisschen hinter der Kulisse verloren geht. Mir fehlt jetzt noch der Punkt zu sagen, wo ist der Benefit? Also können wir sicher nachweisen, dass unser LSI unvollständig ist, wenn wir Single Leg Vertical Jump Height rauslassen? Oder aber übersehe ich gerade irgendeinen Performance-Punkt bei ACL, wo wir sagen, hey, hier gibt es eine Relation, ähnlich wie zwischen Exzentrik und Change of Direction Leistung. Gibt es da eine Verbindung, die ich gerade übersehe?
Mir persönlich fällt da auch gerade ehrlich gesagt nichts ein. Also wie gesagt, interessanter es ist ein interessanter Wert. Man müsste jetzt noch mal weiter die Gedanken spinnen und sich überlegen, ja gut, wie sieht das denn, also das, was Damien gesagt hat, Baseline-Testung, klar. Also in den höheren Klassen wird sowas ja gemacht, ne? Also immer wieder Leistungstests, da kennen wir die, haben wir Baseline-Testung auch im Links-Rechts-Vergleich, auch einbeinig und so weiter. Die Frage ist es, wie weit bringt uns das dann wirklich in dem Reha-Prozess weiter? Es ist ein weiterer Faktor, ein weiterer Wert. Auf der anderen Seite würde ich fragen, okay, kostet uns das jetzt extrem viel Aufwand? Und da würde ich sagen, nicht unbedingt. Und wir haben einen zusätzlichen Wert. Jetzt haben wir natürlich, ich habe jetzt die Studie leider nicht offen, jetzt müsste man nochmal genau gucken, wie das bei den gesunden Jungs aussah. Also da wurde ja verglichen zwischen Leuten mit einer ACL Reconstruction und Leuten ohne Verletzung. Wie da der Unterschied war. Die waren, glaube ich, nahezu gleich, ne? Also da war kein besonders großer Unterschied. Hast du das gerade offen, Jan?
Ja, nee, ist ähnlich. Und wie gesagt, also die Conclusio, die sie jetzt machen, ist, dass der Vertical Jump sich besser eignet, Deficits in Limb Symmetry Index zu identifizieren. Ja, das waren ja auch die Zahlen, die wir da vorhin zitiert haben. Und sollte deswegen in so eine RTS- oder RTC-Batterie involviert werden. Ja, fair enough.
Ja. Dann, ich nehme das mal dann auf, was Damien gerade gesagt hat. In puncto Kraftmessung oder Schnellkraftmessung, ja. Denn wenn ich nach vorne springe, also immer wieder diese horizontale Komponente mit drin habe, dann ist die Koordination, spielt ja ein immer größer, die wird immer gewichtiger. Und wenn es um reine Kraftmessung geht, also wenn wir wissen wollen, wie gibt es ein Kraftdefizit zwischen links und rechts, ein Schnellkraftdefizit zwischen links und rechts, dann ja, dann ist das ein guter Wert. Dann ist der wahrscheinlich valider als der Sprung nach vorne. Aber, und das ist dann wiederum der Punkt, den du dann gerade gesagt hast, Jan, wenn wir über ACL sprechen, dann ist da auch immer eine gewisse koordinative Komponente dabei. Also es geht ja nicht nur darum, es sind nicht nur die reinen Kraftwerte, sondern es geht auch darum, wie gut ist die Ansteuerung und also die Koordination in der jeweiligen Extremität. Und deswegen ist, glaube ich, weder das eine noch das andere massiv zu vernachlässigen. Der wichtigere Punkt, jetzt, wenn man da noch mal ein bisschen genauer drüber nachdenkt, so wie wir diskutiert haben, würde ich sagen, sind immer noch die horizontalen Geschichten. Der vertikale Punkt sagt uns halt ein bisschen deutlicher was zu dem wirklichen Kraftunterschied zwischen links und rechts.
Punkt, würde ich sagen.
Mhm. Ich denke auch. Ich glaube halt eben bei diesem einbeinigen Hopp nach vorne hast du mehr Möglichkeiten, unterschiedliche Strategien zu wählen, wie du den ausführst. Und deswegen muss man wahrscheinlich auch nicht nur auf die Distanz achten, sondern vielleicht auch einfach gucken, wie macht der Athlet das. Ob zum Beispiel der Athlet bei der letzten Landung halt versucht, das Knie eben, also mehr über das Becken irgendwie die Kraft abzufangen, als über das Knie zum Beispiel, über den Knievorschub auch, weil da vielleicht auch einfach nur eine Hemmung auch ist. Also es kann ja auch wieder sein, weißt du, ob dann die Person das eigentlich noch besser könnte mit dem verletzten oder mit dem wieder genesenen Bein. Oder ob das halt eben einfach nur eine schlechte Ausführung im Endeffekt auch ist. Und da könnte halt vielleicht auch zum Beispiel so ein einbeiniger Dropjump vielleicht auch besser sein, weil man die Fallhöhe einfach direkt sagen kann, okay, wir springen halt von da runter und die Kraft, die aufkommt, die ist halt auf jeden Fall dann da.
Ja, und dafür gibt's, da kann ich vielleicht nochmal verweisen auf eine unserer alten Folgen. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, genau das, was du gerade gesagt hast. Wir können tatsächlich auch qualitative Ausführungen in irgendeiner Form zu Papier bringen über die sogenannten LESS-Score, also Landing Error Scoring System, bei dem man aus unterschiedlichen Winkeln oder zwei oder drei Ebenen nochmal filmt und sich dann das Ganze in Zeitlupe anguckt, um dann tatsächlich eine qualitative Beschreibung der Landung nochmal ein bisschen genauer auszustellen. Also sowas gibt es tatsächlich und das wird auch angewendet. Also das funktioniert. Ja, aber wie gesagt, ich finde den Ansatz gut zu sagen, wir schalten die koordinative Komponente etwas mehr aus und gucken uns wirklich ein reines Kraftdefizit an. Inwieweit das dann wiederum spezifisch ist, ist ja heute so ein bisschen unser Thema, ist dann eine andere Sache, aber wir haben zumindest eine relativ cleane oder eine cleanere Aussage über die reinen Kraft-Schnellkraftwerte der Extremität, ja.
Und wenn alles nichts hilft, machen wir einfach einen Function Movement Screen.
Oh, genau, oder zwei.
Don't get me started.
Ja.
Das, nein, nicht mehr heute Abend. Jetzt tuckern wir ja auch gerade schon so in Richtung 10:30. Ich bin immer wieder begeistert, wenn Instagram mir FMS in die Timeline spült und ich bin immer wieder begeistert, dass in diversen Testing-Batterien der immer noch auftauchen darf, wo wir eigentlich seit 2016 wissen, dass die Prediction Rate liegt bei 57%. Also man könnte auch einfach eine Münze schmeißen, um zu gucken, ob der Spieler sich verletzt oder nicht, wenn ich das versuche mit einem FMS herzustellen. Und dabei belassen wir das auch. Sonst führt das zu weit. Damien, jetzt komme ich zum Abschluss so ein bisschen in die lustige Position zu sagen, wer den Damien noch nicht kennt, was ich einfach nicht glaube, was der Fall sein sollte, wenn ich mir unsere Hörerzahlen und deine Hörerzahlen so anschaue. Also, der Kraftraum-Podcast kommt wie oft wann raus?
Oh, ganz wunder Punkt. Der kam mal eine Zeit lang wöchentlich, also der kam ganz, ganz lange immer wöchentlich raus. Der kam sogar mal eine Zeit lang wirklich zweimal die Woche raus. Aktuell bin ich im Rhythmus, so wie es gerade halt funktioniert und passt. Deswegen bin ich jetzt sogar ganz froh, dass ich die Folge mit euch jetzt, wo ich bei euch zu Gast bin, auch bei mir einfach dann veröffentlichen kann, dass dann da wieder was kommt. Aber ich versuche natürlich schon auch immer eigentlich wöchentlich die Folge zu bringen. Mindestens alle zwei Wochen auf jeden Fall. Aber mittlerweile gibt es über 200 Folgen. Das heißt, es gibt genug auch, was man nachholen kann, sag ich mal.
Und was der Damien nämlich noch geschafft hat, was wir noch verzweifelt versuchen, ist, wenn man sich Damiens Folge anhört oder sich diese Folge bei Damien anhört, kann man auch noch hier und da eifrig Prozente abgreifen.
Ja, ja.
Da sind wir noch nicht so weit. Ich klicke bei Anchor immer an, dass ich hier so Werbung in meiner Sendung haben will, aber läuft noch nicht so.
Aber ich glaube, das wird dynamisch reingeschalten bei Anchor, soweit ich weiß. Also kann sein, manche hören sie, manche vielleicht nicht, keine Ahnung.
Ah, okay, alles klar. Sehr schön. Das heißt, also die üblichen
Verdächtigen. Ich habe ja gesagt, wir sollen Onlyfans machen. Ich bin immer für Onlyfans, aber nein. Das ist sehr nicht seriös genug.
Ich wollte gerade sagen, hat uns jemand drauf egal. Dass wir das seriös machen, das war ja letzte Folge schon so schwierig, ne? Aber es war aber
ich glaube, eine Nische, die es noch nicht so gibt.
Es war auch die meistgehörteste Folge in 2022, Happy.
Unsere Bull-Folge, wo wenig
Die letzte Folge, wo wir unabsichtlich gerantet haben.
Ich hätte sonst noch einen Vorschlag für euch. Das habe ich nämlich bei Ben Patrick, a.k.a. Knees-Over Toast Guy, jetzt nämlich erst mitbekommen. Den kennt ihr ja auch. Den kennen wir leider alle. Da habe ich für alle, die jetzt gerade bei euch zuhören, eine gute Folge mit Jonas Ries gemacht, wo wir seine Aussagen zu Kniegesundheit und Sehnentraining und sowas auseinandergenommen hat. Und ich habe seine Programme auseinandergenommen. Auf jeden Fall, der ist ja super erfolgreich mit dem ganzen Kram. Und er ist halt voll in Scientology drin. Ja, passt eigentlich zu seinem Auftreten und sowas. Wenn man das jetzt weiß und das anguckt, was er macht, das ist alles sehr berechnend. Wäre vielleicht was für euch? Keine Ahnung.
Oh, ich bin der größte Heide, der frei rumläuft.
Scientology eintreten? Wir machen
den Aufnahmetest nicht bestehen.
Ja. Keine Ahnung.
Doch, nichtsdestotrotz, wir halten das mal fest. Damien, auf jeden Fall ein Besuch wert bei Spotify, Apple, den üblichen Verdächtigen. Wie gesagt, großartige Gäste, großartige Folgen. Muss ich auch nochmal sagen, dass ich auf den Jonas Ries aufmerksam geworden bin, auch dem Damien zu verdanken. Ich glaube, Jonas verdankt seine gesamte Karriere der letzten anderthalb Jahre dem Damien. Lieber Jonas, wenn du das hörst, ich glaube, der Damien wartet da noch so ein bisschen auf den Check, auf die Incentives, die da fällig geworden sind.
Kommen die 20% als Manager.
So muss es sein. Damien, natürlich gehören dir die letzten Worte als Gast, wenn du noch was loswerden möchtest.
Ach, was ich in letzter Zeit gerne immer sage, gut, ich sage immer, bleibt stark am Schluss, das sowieso. Aber was ich allen immer gerne sage, die zuhören, geht raus, probiert was Neues und habt Spaß beim Training.
Besser geht's nicht. Happy. Schnell, du bist
gute
noch
Besserung.
Gut. Sag was.
Gute Besserung, legt euch wieder hin. Haut rein.
In diesem Sinne. Hoffen wir, dass euch die Folge genauso viel Spaß gemacht hat wie uns. Es gibt diesmal reichlich zu lesen in den Shownotes. Das sollte euch die Zeit bis zum nächsten Mal überbrücken. Dann mit dem David von Rebuild Cologne unterhalten wir uns über Concussion Settings in der ILF. Der David ist der leitende Physiotherapeut der Cologne Centurions und hat mit seinem MedStaff ein ziemlich geiles Concussion-Protokoll aufgebaut oder auferlegt, je nachdem, wie man das benennen möchte. Und das hören wir uns dann beim nächsten Mal an. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.
Bullshit.